Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, jetzt glaube ich, ist es 16.30 Uhr? Punkt 16.30 Uhr. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Lesung. Heute mit den Preisträgerinnen des Wettbewerbs vom Lea Leseklub. Neben mir David Rosemann. David, wie hast du denn gerade die Pause verbracht?
Eigentlich nur mit Drehscheibe irgendwie. Ja. Ach so, ja, das ist gegen mich. Doch eigentlich, ich bin nebenbei dann auch noch dafür verantwortlich, immer die Preise zu verteilen bei der Drehscheibe, direkt bei unserem Stand E315 gleich hier vorne. Genau, und hatte dann aber auch mal kurz die Möglichkeit gehabt, auch mal ein bisschen rumzugucken und ein Käffchen zu trinken. Ne? So wie und genau, also ich habe auch sehr viel zu tun heute. Ja.
Also ich muss ja gestehen, ich bin nicht so eine Leseratte, ja. Aber ich war letztes Jahr hier schon auf der Buchmesse und bin dieses Jahr das zweite Mal dabei. Und das wird von Mal zu Mal, das ist für mich beeindruckend. Ne? Jetzt unabhängig mal von den Geschichten, aber die vielen Stände hier und diese vielen Mangas-Figuren, die hier rumrennen, das finde ich, das lockert das hier auf der Buchmesse immer herrlich auf. Jetzt lockern wir aber nochmal auf mit zwei Geschichten unserer Preisträgerinnen. Als erstes wird Frau Marlies Kalpen lesen, und zwar die Geschichte Das schöne Mädchen mit der roten Mütze. Erinnert mich so ein bisschen, der ja eher so ein Lesemuffel ist, an Rotkäppchen, wird es aber nicht sein. Ja. Frau Kalpen ist 1945 geboren, lebt in Nordrhein-Westfalen, schreibt Gedichte und Geschichten, hat einen eigenen Verlag, den Marlies Kalpen Verlag. Und hatte heute den zweiten Preis der Kunst der Einfachheit gewonnen. Und sie wird uns jetzt eine kleine Kostprobe geben. Vielen Dank.
Das schöne Mädchen mit der roten Mütze, eine kleine Geschichte über eine große Freundschaft. Mirja und ich waren Freundinnen, solange wir denken konnten. Wir gingen schon zusammen in den Kindergarten und in die Grundschule. Und danach besuchten wir dieselbe Gesamtschule. Klar, dass wir auch in der Gesamtschule in dieselbe Klasse gingen. Und natürlich saßen wir in der Klasse nebeneinander. Wir waren eben Freundinnen, beste Freundinnen. Mirja war zum Glück für mich gut in Mathematik. Sie half mir bei den Matheaufgaben. Ich half ihr dafür in Deutsch. Denn Deutsch war nicht ihre Muttersprache. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte, die ich erzählen will, beginnt an einem Mittwoch im März. Mirja war nicht nur in Mathematik gut, auch im Turnen war sie spitze. Aber an diesem Mittwoch hatte sie Schwierigkeiten, an der Kletterstange hochzukommen. Niemand verstand das. Am wenigsten Mirja selbst. Auch am Reck klappte es nicht so gut wie sonst. Nach dem Aufschwung schnappte Mirja nach Luft. »Ist etwas nicht in Ordnung mit dir?«, fragte unsere Sportlehrerin Frau Sommer. »Du bist in letzter Zeit so blass.« »Ich wachse«, antwortete Mirja. »Bestimmt liegt es daran.« »Ich weiß nicht«, sagte Frau Sommer. Sie schlug vor, dass Mirja zum Arzt gehen solle. »Frau Sommer hat recht«, sagte ich auf dem Nachhauseweg. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Du atmest anders als sonst. Und blasser als sonst bist du auch. Ich wachse, Sophie. Weiter nichts, sagte Mirja. Ich wachse auch. In der Pubertät verändert sich eben manches. Komm, gib mir deine Tasche, sagte ich. Mirja protestierte. Das bisschen Schnaufen geht vorüber. Aber es ging nicht vorüber. Mirja wurde von Tag zu Tag kurzatmiger und blasser. Nachdem der Hausarzt Mirja untersucht hatte, schickte er sie ins städtische Krankenhaus. Dort machten sie weitere Untersuchungen. Schließlich fanden sie heraus, dass Mirja Krebs hatte. Sie sagten, Mirja müsse in einem Krankenhaus in einer anderen Stadt behandelt werden. Am Abend vor der Abreise ging ich zu Mirja. Ich wollte mich verabschieden und ich wollte ihr alles Gute wünschen. Du kommst im richtigen Augenblick, Sophie, sagte Mirja. Papa will mir gerade die Haare abschneiden. Komm mit ins Badezimmer, dann kannst du dabei zuschauen. Dein Haar ist doch super, so wie es ist. Stellst du dich nur so dumm, Sophie, oder weißt du es wirklich nicht? Was denn, Mirja? Mein Herz klopfte plötzlich ganz stark und ganz schnell. Jetzt komm schon, Sophie. Papa kann es dir erklären. Im Badezimmer erklärte mir Mirjas Vater, dass Mirjas Haare während der Chemotherapie ausfallen würden. Deshalb, Sophie. Verstehst du, sagte Mirja, ich will nicht jeden Morgen meine Haare büschelweise auf dem Kopfkissen oder im Waschbecken finden. Dann lieber alle auf einmal ab. Jetzt sofort. Du musst aber nicht zuschauen, sagte Mirjas Vater. Er fasste mir unter das Kinn und sah mich an. Du bist ja jetzt schon weiß wie die Wand, Sophie. Als ich das Badezimmer verließ, schämte ich mich. Gleichzeitig war ich erleichtert, dass ich nicht zuschauen musste, wie Mirja ihr Haar verlor. Eine halbe Stunde später saßen wir zusammen im Wohnzimmer. Mirjas Mutter und ich wagten nicht, Mirja anzuschauen. Dabei sieht es so gut aus, sagte Mirjas Vater. Er streichelte Mirjas Igelkopf. Es sieht nicht nur gut aus, es fühlt sich auch gut an. Ach, Papa, sagte Mirja und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Ach, Spatz, sagte er und legte den Arm um sie. Warum musste dir das passieren, fragte ich. Warum ausgerechnet dir? Das haben wir uns in den letzten Tagen oft gefragt, sagte Mirjas Mutter. Ich nicht, entgegnete Mirja heftig. Ich meine, warum soll es ausgerechnet mir nicht passieren? Aber als sie mich zur Haustür brachte, sagte sie, Scheiße. Ich sagte auch, Scheiße. Scheiße, 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 sagte Mirja und dann fing sie an zu weinen. Ich werde dir schreiben, Mirja, versprochen. Und ich werde dich besuchen, so oft es geht. Ich nahm sie in den Arm und weinte auch. An diesem Abend versuchte ich vergeblich einzuschlafen. Ich musste immerzu an Mirja denken, an ihren stacheligen Kopf und an den Krebs in ihrem Bauch. Plötzlich hatte ich eine Idee und stand auf. Am nächsten Morgen ging ich nicht in die Schule, sondern zu Mirja. Hoffentlich ist sie noch da, dachte ich. Sie war noch da. Sie saß mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Matti am Frühstückstisch. Der Koffer ist schon gepackt, empfing sie mich. Ich habe etwas für dich, sagte ich und zog ein Päckchen aus meiner Tasche. Hier, das habe ich heute Nacht für dich gemacht. Was ist das? Fragte Matti, während Mirja mein Geschenk auspackte. Eine Mütze, staunte sie, eine Mütze in meiner Lieblingsfarbe. Sie setzte die Mütze auf, die ich gestrickt hatte, als ich nicht schlafen konnte. Dann ging sie zum Garderobenspiegel im Flur. Als sie zurückkam, setzte sie sich wieder an den Tisch. Die Mütze behielt sie auf. Mirja, das Mädchen mit der roten Mütze, sagte ihre Mutter. Das schöne Mädchen mit der roten Mütze, sagte Mirjas Vater. Das schöne Mädchen mit der roten Mütze, plapperte Matti und klatschte in die Hände. Das schöne Mädchen mit der roten Mütze. Ich schaute Mirja an und fand, dass sie wirklich sehr schön aussah. Anders als sonst, aber wunderschön. Das fand auch Matti. Du bist wunderschön, Mirja, sagte er und kletterte auf ihren Schoß. Er legte seine kleinen Arme um ihren Hals. Mirjas Vater schaute auf seine Armbanduhr. Es ist soweit, sagte er. Wir müssen fahren, Spatz. Mirja musste viele, viele Wochen in der Krebsklinik bleiben. Ich schrieb ihr, wie ich es ihr versprochen hatte, und ich besuchte sie. Manchmal nahmen mich ihre Eltern mit. Einmal fuhr ich mit Mama hin, einmal mit Frau Sommer und ein anderes Mal mit unserem Klassenlehrer. Aber das war, als es Mirja schon wieder etwas besser ging. Die anderen Male fuhr ich allein mit dem Zug zu Mirja. Die Fahrt dauerte eine Stunde. Und vom Bahnhof musste ich noch 10 Minuten mit der Straßenbahn fahren. Je näher ich der Klinik kam, desto schlechter fühlte ich mich. Am liebsten wäre ich mit der Straßenbahn sofort zurück zum Bahnhof gefahren. Aber dann dachte ich an Mirja, die nicht wegfahren konnte. Endlich, Anfang Dezember, wurde Mirja aus dem Krankenhaus entlassen. Sie war noch immer sehr blass und sie trug noch immer die rote Mütze. Fast war alles so wie vorher. Ich holte mir ja jeden Morgen von zu Hause ab. Und dann gingen wir gemeinsam zur Schule. Und nachmittags machten wir gemeinsam Hausaufgaben, abwechselnd bei mir oder bei ihr. Es war kurz vor Weihnachten, als wir wieder einmal in meinem Zimmer saßen. Die Hausaufgaben hatten wir bereits gemacht. Nun wollten wir noch für die Mathearbeit üben. Wie bist du in Mathe eigentlich ohne mich zurechtgekommen, fragte Mirja. Nicht besonders, eigentlich gar nicht. Mirja lachte. Jetzt bin ich ja wieder da. Plötzlich nahm sie ihre Mütze ab. Sie warf sie in die Luft. Ich glaube, ich brauche sie bald nicht mehr. Nein, stellte ich fest. Bald brauchst du sie wirklich nicht mehr. Ich hebe sie auf, sagte Mirja. Klar, schließlich haben wir bald Winter, sagte ich. Nicht deswegen, sondern weil... Weil was? Weil ich es auch ihr verdanke, dass ich noch da bin. Unsinn. So ein kleines, rotes Nichts, stotterte ich. Stell dich nicht dümmer, als du bist, sagte Mirja. Du weißt genau, dass ich nicht die Mütze meine, sondern dich. Denn wenn du nicht gewesen wärst, aber deine Eltern, Matti, die Ärzte, alle anderen. Ja, aber du auch. Vor allem du, Sophie. Jetzt übertreibst du aber, sagte ich. Ich spürte, wie ich rot wurde. So rot wie meine Mütze, wie Mirjas Mütze. Was weißt denn du, sagte Mirja leise. Dann setzte sie die Mütze wieder auf und schlug das Mathebuch auf. Es gibt noch einen kleinen Schluss, den lasse ich jetzt weg. Dankeschön fürs Zuhören. Trotz der Geräuschkulisse da, ne?
So, jetzt habe ich das Mikrofon anbekommen. Vielen Dank, Frau Kalpin, für die schöne, traurige, aber auch schöne Geschichte. Eine Frage an Sie. Wie sind Sie auf die Geschichte oder was hat Sie zu dieser Geschichte inspiriert?
Ich habe ein junges Mädchen gekannt, die erkrankte ein Jahr vor dem Abitur. Da war sie 18 an Krebs. Sie hat 10 Jahre gegen den Krebs angekämpft und hat den Kampf dann verloren. Und da sie keine Perücke tragen wollte, als die Krankheit ausbrach und ihr die Haare abgeschnitten wurden, sondern lieber Mützen trug, habe ich mich viele Jahre oder Jahrzehnte später eigentlich daran erinnert, als ich diese Geschichte schrieb. Also das ist das, was ich erlebt habe. Und später, viel später wurde dann diese Geschichte daraus, die ich aber ganz bewusst gut enden lasse. Oder zunächst vorerst gut. Und, ja.
Okay, danke. Die Frau Lauer hatte ich vorhin schon gefragt, wie Sie denn mit der Atmosphäre oder mit der Situation Sie schreibt. Wie ist es denn bei Ihnen?
Eigentlich ähnlich. Inzwischen ist das eine ganz nüchterne Angelegenheit, so wie jemand anders in sein Büro geht und seine Aufgaben erledigt oder an einen anderen Arbeitsplatz. So gehe ich, wann immer es die Zeit erlaubt, in mein kleines Arbeitszimmer und gehe an den Computer, an den PC. Aber bevor ich anfange, eine Geschichte zu schreiben, bewege ich sie manchmal Wochen schon vorher in meinem Kopf.
Und gibt es so Tageszeiten oder Jahreszeiten, wo Sie sagen, dass da liegt Ihnen das besonders gut?
Nein, eigentlich nicht. Also es muss eine Idee sein, ich muss das lange schon bewegt haben. Und manchmal ist es so, man fängt an zu schreiben und dann kommt man mit einer Geschichte nicht weiter. Dann legt man sie beiseite und nimmt sie nach Wochen wieder vor. Bei einer anderen Geschichte glückt es, dass man sie erstmal in einem Rutsch schreibt, an einem Wochenende. Aber dann muss man sie kürzen, dann muss man sie überarbeiten und dann feilt man an der Geschichte. Ganz unterschiedlich.
Okay, hier gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Sehr schön.
Strengt es auch sehr an, alles zu schreiben?
Ja, das ist schon eine anstrengende Arbeit. Doch.
Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, manchmal brauche ich schon mehrere Tassen Kaffee dann auch. Ne? Und dann kommt es ja dazu, das klingt immer so schön, oder man weiß das von großen Schriftstellern, Thomas Mann zum Beispiel, ein ganz berühmter Mann, der hatte natürlich eine Frau, die alles von ihm, den ganzen Alltag von ihm entfernt hielt. Ich habe zu Hause eine Mutter von 95 Jahren, die bettlägerig ist und ein Pflegefall. Ich kann also heute nur hier sein für ein paar Stunden, weil mein Mann an diesem Wochenende Dienst zu Hause hat und er bei der Mama ist. Und so ist der Tag auch gegliedert durch die Einheiten, die Zeiten, die ich mit der Mama verbringe und mit dem Mittagessen kochen und mit all dem, was man sonst auch macht im Haushalt. Und dazwischen bin ich dann froh, wenn die Mama versorgt ist. Die liest sehr viel mit 95 Jahren noch. Und wenn sie ein spannendes Buch hat, dann kann die Tochter sich zurückziehen vor 2 bis 3 Stunden und kann ihre eigenen Geschichten dann schreiben. So
sieht das okay. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
Gut.
Wenn das nicht der Fall ist, dann begrüße ich nochmal neben Frau Kalpen Frau Slavica Klimowski. Klimkowski.
Slavica Klimkowski.
Ja, nicht so einfach. Slavica Klimkowski. Jetzt wird sie auch noch hinter uns ein bisschen laut. Mit der Geschichte Liebesherzen, unsere dritte Preisträgerin in dem heutigen Wettbewerb. 1958 in Kroatien geboren, lebt aber schon lange in Berlin, ist Schriftstellerin und schreibt Kurzgeschichten und hat ihre Geschichten in mehrere Büchern veröffentlicht und gibt uns heute auch noch eine Kostprobe.
Dankeschön. Vielen Dank. Liebesherzen. Jule ist Tinas beste Freundin. Seit der ersten Klasse. Vor einem Jahr haben sie die Schule beendet. Jule kam danach in eine Werkstatt und Tina in eine andere. Sie sehen sich nicht mehr jeden Tag, aber jeden Samstag. Dann gehen sie zusammen in die Disco. Manchmal fährt sie Jules Mama mit ihrem Auto hin, meistens aber Tinas Papa. Pünktlich um 4 Uhr am Nachmittag geht die Diskotür auf. Jule und Tina halten die 3 Euro Eintritt abgezählt in der Hand. Sie bezahlen schnell und rennen hinein und bekommen den Platz auf dem Sofa. Wenn sie später kommen, sind die beiden Sofas besetzt. Einige Mädchen und Jungen werden von ihren Müttern gebracht. Die Mütter bleiben dann die ganze Zeit da. Die Mütter sitzen auf dem Sofa. Sie trinken Kaffee, reden miteinander und gucken streng. Nebenan ist ein Café. Dort ist es bestimmt nicht so laut wie in der Disco. Dort könnten sich die Mütter in Ruhe unterhalten. Irgendwann holt sich Jule ihre Cola. Und wenn sie zurückkommt, geht Tina zum Tresen. Sie kauft sich Apfelsaft. Erst wollen sie reden, dann tanzen. Und das kann dauern, denn Jule und Tina haben sich viel zu erzählen. Jule und Tina telefonieren jeden Tag. Auf einmal gar nicht mehr. Tina ruft bei Jule an, aber ihr Telefon ist aus. Am Freitag ruft Tina wieder an und erreicht Jule. Tina, dich gibt es ja auch noch, sagt Jule und lacht. Natürlich gibt es mich, sagt Tina und wundert sich. Jule, was ist bei dir los? Ist alles in Ordnung, fragt Tina. Alles klaro. Alles klaro hat sie noch nie gesagt. Morgen kannst du mir dann alles erzählen, sagt Tina. Was erzählen, fragt Jule. Na, was bei dir klaro ist, sagt Tina. Wieso morgen, fragt Jule. Sie wirkt erstaunt. Morgen ist Disco, schon vergessen. Ich komme morgen nicht mit in die Disco, sagt sie. Wieso nicht? Bist du krank? Fragt Tina. Nein, ich bin nicht krank. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Du hast mir nicht gesagt, dass du einen Freund hast. Ich bin verliebt und muss jetzt los. Tschüss. Tschüss, sagt Tina, aber da hat Jule schon aufgelegt. Was hast du? Fragt Mama. Tina erzählt ihr, dass Jule einen Freund hat und dass sie sich am Samstag nicht sehen werden. Jule ist verliebt und ich bin sauer. Tina ist enttäuscht von ihrer Freundin. Dann gehst du alleine hin, sagt ihre Mama. Ohne Jule gehe ich nicht in die Disco, sagt Tina laut. Ist ja gut, du musst nicht gleich schreien, sagt Mama. Als Papa von der Arbeit kommt, erzählt Tina ihm alles. Das ist doch schön für Jule, sagt Tinas Papa. Das ist mir egal, sie ist nicht mehr meine Freundin, sagt Tina. Sie hat Tränen in den Augen. Überlege es dir noch einmal. Ich fahre dich morgen in die Disco. Vielleicht triffst du dort einen netten jungen Mann, Papa lächelt und zwinkert ihr zu. Das macht Tina noch mehr wütend. Sie geht in ihr Zimmer und wirft sich auf ihr Bett. Da gibt es einen jungen Mann. Er sieht gut aus und kann gut tanzen. Nur nett ist er nicht. Er drängelt sich immer vor und schubst die anderen. Dann sagt er, kannst du nicht aufpassen, du Blödmann? Tina hat ja einmal zum Tanz aufgefordert. Ich will dich küssen und mit dir tanzen. Danke, das geht jetzt nicht. Tina wollte schon mit ihm tanzen, nur nicht ihn küssen. Solche Typen kann Tina nicht leiden. Da sind einige junge Männer in der Disco. Ein besonderer fällt ihr nicht ein. Mama und Papa machen Vorschläge. Tina könnte am Samstag doch auch ins Kino gehen. Oder mit Mama ins Wiener Café. Oder Oma und Opa besuchen. Wie wäre es mit einem Museumsbesuch oder Parkspaziergang? Nein, sie will gar nichts unternehmen. Tina will zu Hause bleiben und traurig sein. Der Samstag zieht sich hin. Am Vormittag kocht Tinas Mama Mittagessen. Tina hat keine Lust mitzuhelfen. Am Nachmittag bügelt Mama. Papa geht Auto waschen und volltanken. Er fragt Tina, ob sie mitkommen möchte. Tina will nicht. Tina bleibt zu Hause und langweilt sich. Ganze nächste Woche hat Jule keine Zeit. Jule hat nur noch ihren Freund im Kopf. Am Telefon sagt sie, hallo und tschüss, ich muss los. Bestimmt hat Jule vergessen, dass sie zusammen Kuchen backen wollten. In die Disco kommt sie auch nicht mit. Tina will sich nicht noch an einem Samstag zu Tode langweilen. Papa fährt sie zur Disco. Sie geht langsam hinein, stürmt nicht zum Sofa, lässt den Müttern den Vortritt. Hallo, kommst du heute allein? Die Stimme klingt gut. Tina kennt sie nicht. Sie dreht sich um und sieht zwei blaue Augen und ein breites Lächeln. Ja, sagt sie und lächelt auch. Ich bin Timo. Und ich bin Tina. Schön, dass du da bist. Ich habe dich letzte Woche vermisst, sagt Timo. Tina lächelt und nickt. Er hat sie vermisst? Und sie kann sich gar nicht an ihn erinnern? Du hast dich immer mit deiner Freundin unterhalten. Ich wollte euch nicht stören, sagt Timo. Möchtest du etwas trinken, fragt er. Sie gehen zum Tresen. Tina bestellt einen Apfelsaft und Timo eine Fanta. In der Stuhlreihe an der Wand sind zwei Stühle nebeneinander frei. Sie setzen sich. Ihr rechter Oberarm berührt seinen linken. Tina fühlt sich komisch. Ihr ist schwindelig. Nur gut, dass sie sitzt. Timo erzählt, dass er am Nachmittag mit dem Bus zur Disco fährt. Um 9 Uhr am Abend holt ihn sein Bruder ab. Sie fahren noch ein wenig durch die Stadt. Erst dann bringt ihn sein Bruder in die Einrichtung, in der er lebt. Sie unterhalten sich über ihre Werkstätten und über Musik und über den Urlaub und über Bücher, die sie gern lesen. Sie holen sich frische Waffeln mit Puderzucker. Sie essen, wischen einander den Puderzucker von den Wangen und lachen. Dann ist es schon kurz vor 8. Die Rollstuhlfahrer werden von ihren Fahrdiensten abgeholt. Andere Disco-Besucher auch. Manche Fahrer sind richtig ungeduldig. Auf einmal ist viel Platz auf der Tanzfläche. Es spielt langsame Musik. Tina und Timo tanzen. Tinas Kopf ist auf Timos Schulter. Es gibt nur noch sie zwei auf dieser Welt. Tina will nicht, dass die Musik aufhört. Irgendwann hört sie doch auf. Die Sofas sind jetzt auch frei. Sie gehen hin und setzen sich auf ein Sofa. Timo fragt sie nach ihrer Telefonnummer. Tina gibt ihm ihre Handynummer. Er ruft sie gleich an. Jetzt hat sie seine Handynummer und speichert sie. Es ist kurz vor 9. Kommst du nächsten Samstag, fragt Timo. Na klar komme ich, sagt Tina. Ich freue mich, sagt er und hält ihre Hand. Ich werde dann ein Jahr älter sein, sagt Tina und lacht. Oh schön, du hast nächste Woche Geburtstag, sagt Timo. Nicht nächste Woche, morgen schon, sagt Tina. Ich werde die ganze Woche an dich denken, sagt Timo. Tinas Herz schlägt ganz wild und sie sagt ganz leise, ich auch an dich. Auf dem Weg nach Hause ist Tina still. Wie war die Disco heute, fragt Papa. Schön, antwortet sie. Sie will schnell nach Hause und in ihr Bett und von Timo träumen. So, die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Sie geht weiter. Und, ja, aber ich höre hier auf. Und es passiert noch allerhand. Und Sie können alles schön hier nachlesen in diesem wunderbaren Buch. Da sind noch ein paar mehr Geschichten, die sind auch sehr schön. So?
Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für Ihre Geschichte, die war wirklich sehr, sehr toll. Also wirklich, hat mich selbst zu Tränen gerührt. Also beide Geschichten auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ich gehe mir jetzt direkt über die Zuschauerfragen. Ja. Ne? Aber wirklich, wirklich ganz, ganz toll.
Vielen Dank.
Danke. Danke. So, deine Frage?
Wie lange haben Sie dazu gebraucht, das Buch zu schreiben?
Ja, das bei dieser Geschichte, ich hatte das im Kopf. Nicht alles, immer so stückchenweise. Und dann kam immer noch mehr dazu. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was passiert, wenn sich etwas ändert? Wenn eine Freundin nicht mehr kann? Ja, was macht man dann? Dann muss man Dinge alleine machen. Und dann ergibt sich etwas Neues. Ja.
Noch eine Frage?
Mich würde interessieren, woher Sie diese Lebenswelt kennen der Menschen. Also, welche Berührung haben Sie mit Menschen, die in solche Diskotheken gehen oder so? Woher kennen Sie die?
Ja, ich habe jemanden, den ich sehr, sehr mag, sehr gern habe. Oft in eine Diskothek begleitet. In eine Diskothek ins Pinellodrom in Berlin, Charlottenburg. Und kennen Sie? Ja, sind Sie auch im Pinellodrom? Nein? Sie kennen, ja? Und das ist sehr schön dort. Und da habe ich das alles beobachten können. Ja? Ja? Ja, die Zuhörerin hat gesagt, dass sie, dass ich das gut beschrieben habe. Vielen Dank, das freut mich, dass ich die Atmosphäre getroffen habe. Ja. Ja?
Möchte noch einer irgendwie? Ach so, okay, bitteschön.
Wie sieht das aus? Sie haben jetzt eine Geschichte fertig.
Ja.
Schwirrt Ihnen jetzt schon eine neue Geschichte schon im Kopf?
Ja. Ja. Ich produziere Geschichten am laufenden Band.
Gut, freut mich.
Ja.
Ist es manchmal schwierig mit Menschen, wenn sie ein Buch schreiben, wurden sie manchmal ein bisschen beleidigt?
Ja. Manchmal bin ich schon in meiner Welt und dann habe ich keine Zeit für andere und die sind manchmal schon beleidigt, ja.
Noch eine Frage hier, irgendwie im Publikum? Du? Nein?
Ja. Also, ich bin noch eine Weile hier und wenn Sie Fragen haben, ich beantworte die Fragen auch ohne Mikro.
Dann vielen, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall und
vielen,
schönen
vielen
Tag
Dank.
Noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.